Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute noch einmal zurück auf den Abschnitt aus dem 1. Samuel-Buch, mit dem wir uns am Sonntag vor 14 Tagen schon beschäftigt haben. 1. Samuel, Kapitel 27, die Verse 1 bis 4. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels, und ich werde seinen Händen entrinnen. Und David machte sich auf und zog hin mit den 600 Mann, die bei ihm waren, zu Achish, dem Sohn Maochs, dem König von Gad. Und David blieb bei Achish in Gad mit seinen Männern, ein jeder mit seinem Hause. David auch mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jezreeliterin, und Abigail, Nabals Frau, der Karmeliterin. Und als Saul angesagt wurde, dass David nach Gad geflohen sei, suchte er ihn nicht mehr. Die Bibel berichtet uns nicht nur von positiven Beispielen, von denen wir lernen können, sondern sie verschweigt auch nicht die negativen Beispiele, auch wenn sie im Leben der herausragenden Gestalten der Bibel geschehen sind. Aus allem können wir etwas lernen, sowohl wie wir es machen sollen, als auch wie wir es nicht machen sollen. Und in unserem Text haben wir es mit einer Zeit im Leben Davids zu tun, die überschattet war von den dunklen Wolken eigener Wege. David dachte in seinem Herzen, er dachte bei sich selbst, so heißt es hier. Gott spielte also in dieser Zeit in seinen Überlegungen keine Rolle mehr. Und das über einen Zeitraum von 16 Monaten. Das ist eine lange Zeit gewesen. Das müssen wir hier in diesem Geschehen doch auch wirklich bedenken. Und David war ein Gottesmann. Das ist eine tragische Geschichte. Er hatte in dieser Zeit die Abhängigkeit von seinem Gott verloren. Und wer in der Abhängigkeit von sich selbst bleibt, wird nie in die Abhängigkeit von Gott kommen, so hat Jakob Kröker einmal gesagt. Für uns bedeutet das, dass wir nur vor eigenen Wegen bewahrt bleiben, wenn wir unsere Stellung in Christus als Mitgekreuzigte immer wieder im Glauben einnehmen. Und noch einmal, Jakob Kröker, solange wir nicht auf dem Boden Golgathas stehen und uns durch das Kreuz in unserem Wesen gerichtet wissen, wird uns nie das selige Geheimnis eines von Gott abhängigen Lebens erschlossen werden. Denn abhängig sein von Gott bedeutet gelöst sein von sich selbst. Ich denke, ein wichtiges Wort. Abhängig sein von Gott bedeutet gelöst sein von sich selbst, und dieses gelöst sein von uns selbst haben wir nur am Kreuz. Das haben wir nicht, indem wir uns in irgendeiner Weise dazu entscheiden, von uns selbst gelöst zu sein oder zu werden, auch nicht darum beten, zunächst einmal von uns selbst gelöst zu werden, sondern indem wir die Stellung einnehmen, die Gott uns in Christus am Kreuz auf Golgatha geschenkt hat, als Mitgekreuzigte. Der Verlust der Abhängigkeit von Gott und die damit verbundenen eigenen Wege haben ihre tiefen Wurzeln im Unglauben. So haben wir zuletzt gesehen. David vertraute nicht mehr der Fürsorge Gottes und der Zuverlässigkeit seines Wortes. Und das ist die eigentliche Sünde, von der Luther gesagt hat, dass alle anderen Sünden dagegen Puppensünden sind. Seit dem Sündenfall tragen wir ein angeborenes Misstrauen gegenüber Gott in unserem Herzen. Unser Verhältnis zu Gott ist, auch nachdem wir zum Glauben an Christus gekommen sind, oftmals abhängig von unseren positiven oder aber von unseren negativen Erfahrungen, die wir machen. Wir wandeln mehr im Schauen als im Glauben. Jesus sagte zu Thomas nach seiner Auferstehung: Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und wie wichtig das unserem Herrn ist, zeigt sich auch in seiner Reaktion auf die Begeisterung der Jünger, nachdem sie von ihrem Dienst zurückgekehrt waren. Wir lesen davon etwas in dem Lukas-Evangelium. Kapitel 10, 17 folgende. Da hatte der Herr Jesus also seine Jünger ausgesandt zum Dienst und sie hatten große Dinge erlebt. Kranke waren von unheilbaren Krankheiten geheilt worden und sie hatten es sogar erleben dürfen, dass Menschen frei wurden von ihren Bindungen an die Mächte der Finsternis, an dämonische Mächte. Ich lese einmal, die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Eine gewaltige Sache, denken wir daran, dass der Herr Jesus einmal zu seinen Jüngern gesagt hat: Wenn ich die bösen Geister, die Dämonen austreibe, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Es war also eine gewaltige Sache. Und von daher können wir auch verstehen, wie begeistert die Jünger gewesen sind. Aber was sagt der Herr Jesus? Und er sagt mal wieder etwas, was wir normalerweise nicht erwartet hätten. Was hätten wir erwartet, wenn er eingestimmt hätte in diese große Freude der Jünger, die sie hatten? Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch schaden. Und jetzt kommt's. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist ganz klar, dass der Herr Jesus nicht meinte, sie hätten keinen Grund zur Freude aufgrund der Dinge, die sie erlebt hatten, in der Vollmacht, die er ihnen gegeben hatte. Das kann nicht gemeint sein. Er hatte ihnen ja diesen Auftrag gegeben. Es waren ja wirklich wunderbare Dinge zur Ehre Gottes geschehen. Warum sagt er dann: Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nun, weil die Jünger in der großen Gefahr standen, mehr von ihren Erfahrungen, die sie gemacht hatten, zu leben, als von der unsichtbaren Wirklichkeit, dass ihre Namen im Himmel geschrieben waren. Das eine konnte man sehen, das konnte man wahrnehmen, das konnte man erfahren, aber dass ihre Namen im Himmel angeschrieben waren, das war eine Sache des Glaubens. Und der Herr Jesus will Ihnen hier deutlich machen: Wir leben nicht in erster Linie aus unseren Erfahrungen heraus. So wichtig wir sind, wir machen ja Glaubenserfahrungen. Der Heilige Geist wirkt sie zur Ehre Gottes. Wir machen ja solche Erfahrungen, wir erleben ja, dass Gott Gebete erhört und dergleichen mehr. Aber obwohl solche Erfahrungen unseren Glauben auch stärken können und wir dankbar dafür sind, leben wir nicht davon. Denn solche Erfahrungen können auch mal ausbleiben, sie sind nicht immer beständig. Und es gibt auch magere Zeiten in unserem Glaubensleben, da wir solche Erfahrungen kaum oder vielleicht eine Zeit lang gar nicht machen. Was dann? Und darum ist es wichtig, dass wir wissen, wir leben im Glauben. Es geht um die unsichtbare Wirklichkeit. Wir würden heute sagen, die unsichtbare Wirklichkeit in Christus Jesus, der unsere Gerechtigkeit ist, durch den wir vor Grundlegung der Welt schon eingetragen worden sind in das Buch des Lebens. Und das können wir nur im Glauben erfassen. Das kann niemand von uns sehen. Es wirkt der Heilige Geist in uns durch den Glauben. Wir sehen also, wie wichtig das ist. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Aufs Engste verbunden, jetzt machen wir heute einen Schritt weiter, aufs Engste verbunden mit dem Unglauben ist die Vergesslichkeit. Stockmeier sagt dazu: Unglaube ist Vergesslichkeit oder Gedankenlosigkeit. Vergesslichkeit oder Gedankenlosigkeit. Also hier geht es jetzt nicht darum, dass man mal irgendwie was vergessen können im Alter, da nimmt das ja in der Regel zu. Ich habe neulich noch solch eine seltsame Erfahrung gemacht. Sondern hier geht es um eine geistliche Vergesslichkeit oder Gedankenlosigkeit. Dazu einmal zwei Verse aus Psalm 78, zunächst Vers 11. Da heißt es, sie vergaßen seine Taten und seine Wunder, die er ihnen erwiesen hatte. Vergesslichkeit. Sie vergaßen die großen Dinge, die Gott in der Vergangenheit für sein Volk Israel getan hatte. Und Vers 42. Sie dachten nicht an die Taten seiner Hand, an den Tag, als er sie erlöste von den Feinden. Sie dachten nicht daran. Gedankenlosigkeit, geistliche Gedankenlosigkeit. Und genau das finden wir auch hier in der Zeit, als David sich in Ziklag befand und seine eigenen Wege ging. Unglaube und Gedankenlosigkeit, Vergesslichkeit gehören offensichtlich zusammen. Und da wollen wir jetzt einmal einige Dinge bedenken dazu. Zunächst einmal, wir haben es zu tun mit der Vergesslichkeit bezüglich der wunderbaren Hilfe Gottes in der Vergangenheit. Es hat Zeiten im Leben Davids gegeben, in denen er aus den bisherigen Erfahrungen, die er gemacht hatte mit seinem Gott, die richtigen Schlüsse für die Gegenwart gezogen hat. Wir lesen das in Kapitel 17. Da steht sein Kampf, 1. Samuel Kapitel 17, da steht sein Kampf mit Goliath kurz bevor. Und wir wissen auch, dass Saul ihm seine Rüstung anpassen wollte, aber David konnte darin nicht gehen, weil wir können nicht in der Rüstung eines anderen gehen, das geht nicht. David war gewohnt, mit seiner Schleuder umzugehen und da war er ungeheuer treffsicher. Aber die Rüstung Sauls passte ihm nicht. Dann kommt es zu einem Gespräch mit Saul und da sagt David unter anderem zu ihm: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Wir sehen, David geht es in erster Linie um die Verherrlichung Gottes im Kampf gegen Goliath. Nicht in erster Linie um das Volk Israel. Und das Volk Israel nur in der Verbindung zur Ehre Gottes. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Also noch einmal, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, in der Vergangenheit, das hat David nicht vergessen, darüber hat er oft nachgedacht, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Er zieht also den richtigen Schluss aus den vergangenen, wunderbaren Erfahrungen, die er mit dem lebendigen Gott gemacht hat. Und das ist nun hier, in dieser Zeit in Ziklag ganz anders. David erinnert sich offensichtlich nicht mehr an die wunderbare Durchhilfe, die ihm in der Vergangenheit, in den letzten Monaten und Jahren auf der Flucht vor Saul zuteil geworden ist. All diese Wunder Gottes in dieser Zeit hatte er offenbar vergessen, beziehungsweise sie waren nicht gegenwärtig, sie waren nicht greifbar für ihn im Augenblick. Sie hatten keine Auswirkungen auf sein Glaubensleben. Übrigens lesen wir das im Neuen Testament, dass auch die Jünger Jesu da nicht besser waren. Auch sie musste der Herr Jesus oftmals wegen ihres Mangels an Glauben, Tadeln. Matthäus Kapitel 16, und das, obwohl sie ungeheuer viele Dinge mit ihm erlebt hatten. Und als die Jünger ans andere Ufer gekommen waren, hatten sie vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Hütet euch also vor den Irrlehren, wie wir es heute Morgen schon gehört haben. Hütet euch davor. Das ist eine große Gefahr für Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Nichts anderes kann uns mehr davor bewahren als das Zentrum, die zentralen Aussagen des Evangeliums. Das ist ganz entscheidend wichtig. Da dachten sie bei sich selbst und sprachen: Das wird sein, dass wir kein Brot mitgenommen haben. Typisch, ne? Als das Jesus merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4000 und wie viel Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wieso versteht ihr denn nicht, dass ich nicht vom Brot zu euch geredet habe? Hütet euch vielmehr vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht über das nach, was ich Großes getan habe? Habt ihr jemals Mangel gehabt? Habe ich nicht immer für euch gesorgt? Denkt ihr denn gar nicht mehr daran? Habt ihr das vergessen? Wir sehen also, die Jünger waren nicht besser als hier in dieser Situation David. Und wir, das denke ich, sind oft genug auch nicht anders. Offensichtlich vergaß David auch die Verheißung, die mit seiner Salbung zum König durch Samuel verbunden war, nämlich, dass er eines Tages den Thron besteigen würde. Das wurde ihm ja auch von dem Königssohn, von Jonathan, bestätigt. Du wirst eines Tages auf dem Thron Israels sitzen. Und wir, wie schwer tun wir uns oft darin, uns in der gegenwärtigen Not auf Gottes Verheißungen im Glauben zu stützen. Dabei sind Gottes Verheißungen absolut zuverlässig für jede Situation unseres Lebens. Sie sind in Christus Jesus Ja und Amen. Aufgrund der Tatsache, dass der Herr Jesus am Kreuz für uns sein Blut vergossen hat zur Vergebung der Sünden, und zwar nach dem Willen des Vaters. Sündopfer, Brandopfer. Sündopfer, dass der Herr Jesus unsere Sünde getragen hat, unsere ganze Gottlosigkeit mit in seinen Tod genommen hat. Brandopfer, dass er das getan hat in völliger Hingabe an den Willen seines himmlischen Vaters. Das insgesamt ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und darin sind alle Verheißungen Gottes für uns Ja und Amen. Weil diese Verheißungen zunächst unserem Stellvertreter, dem Herrn Jesus Christus, als dem Erben des Himmelreiches gelten, gelten sie jetzt auch in ihm, in unserem Stellvertreter, durch ihn auch uns. Und das bedeutet, dass wir für alle Situationen unseres Lebens eine Verheißung haben in der Heiligen Schrift. Für alle Situationen in unserem Leben. Es gibt also nichts, was uns betrifft, was nicht in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht werden kann mit den Verheißungen Gottes. Wir brauchen den Schlüssel der Verheißung. Ich weiß nicht, wer unter uns schon einmal die Pilgerreise von John Bunyan gelesen hat, ein Buch, das neben der Bibel wohl ein ungeheuer verbreitetes Buch ist. Eigentlich sollten wir das alle mal gelesen haben, aber man kann eben auch nicht alles lesen, das geht auch nicht. Und in diesem Buch von John Bunyan, das er übrigens im Gefängnis geschrieben hat, schildert er den Gang, den Lauf eines Christen, aus der Stadt Verderben heraus bis zum neuen Jerusalem. Und auf diesem Weg geriet er zusammen mit seinem Mitgefährten hoffnungsvoll in die sogenannte Zweifelsburg unter die Gewalt eines Riesen und seiner misstrauischen Frau. Der Riese Verzweiflung und seine Frau Misstrauen. Und dieser Riese Verzweiflung, der hat sie ordentlich durchgeprügelt. Und dann gab seine Frau diesem Riesen auch noch den Rat, doch ihnen nahezulegen, diesen beiden Pilgern nahezulegen, dass sie sich das Leben nehmen sollten. Das taten sie natürlich nicht, aber die Not war groß. Sie kamen aus diesem Kerker der Verzweiflung nicht heraus. Und dann plötzlich erinnerte sich Christ daran, dass er ja den Schlüssel der Verheißung bei sich trug. Und dieser Schlüssel passte in jedes Schloss in dieser Zweifelsburg. Und den benutzten sie dann auch und gelangten auf diese Art und Weise in die Freiheit. Wir brauchen den Schlüssel der Verheißung, ihr Lieben. Für jede Situation unseres Lebens gibt es einen solchen Schlüssel der Verheißung, gibt es eine Verheißung, die dazu passt. Das ist wichtig, dass wir sie suchen auch und dass wir den Herrn bitten, uns an solch eine Verheißung zu erinnern oder solch eine Verheißung zu schenken, und zwar aus dem Wort Gottes heraus. Und dazu einmal ein Zitat von Spurgeon, der gesagt hat: Tue, wie du gesagt hast, o Herr, hier ist dein Wort. Das heißt, er hält ihm also das Wort Gottes vor, sein eigenes Wort. Hier ist dein Wort. Wir bitten dich, es zu erfüllen. So ist die Verheißung der Bogen, mit dem wir die Pfeile der Bitten abschießen. Ich mag es gern, in der Zeit meiner Not eine Verheißung zu finden, die genau für dieselbe passt, also für dieselbe Not, für die Not passt, und dann meinen Finger darauf zu legen und zu sagen: Herr, das ist dein Wort. Ich bitte dich, nun zu beweisen, dass es das ist, indem du es an mir erfüllst. Ich glaube, dass dies deine Handschrift ist, und ich bitte dich, erfülle sie meinem Glauben. Für uns etwas ungewöhnlich ausgedrückt, was er damit sagen wollte, ist: Gott hat uns eine Verheißung gegeben für eine bestimmte Situation, und die gilt es jetzt im Glauben zu erfassen, im Glauben zu ergreifen, und zwar im Namen Jesu. Den Finger darauf zu legen und zu sagen: Herr, du hast gesagt, es ist dein eigenes Wort, du kannst nicht lügen. Und du siehst die Not, in der ich mich befinde, und da ist deine Verheißung. Jetzt handle du, wie du gesagt hast, wie Maria das getan hat, als der Engel ihr gesagt hatte, was er vorhatte, was Gott vorhatte mit ihr, was ihr geschehen sollte. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ganz wichtig, dass wir uns darin üben in unserem Gebetsleben, in unserem Glaubensleben. Dann dürfen wir damit rechnen, dass Gott unser Gebet erhört. Weiterhin vergessen wir auch oft, dass wir uns in der Erziehungsschule Gottes befinden. Das ist auch so eine Not. Die Zeit der Demütigung durch Saul war eine wichtige Schule für David. Wer nicht gelernt hat zu dienen, der kann auch nicht recht regieren. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, sagt David im Psalm 119. Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Das ist ihm sicherlich immer wieder, diesem David, auf der Flucht vor Saul ein großer Trost gewesen. Ich befinde mich in der Schule Gottes. Aber jetzt lief er Gott aus der Schule. Er lief Gott aus der Schule. Und das ist dann immer ein großes Problem. Dann vergessen wir und denken nicht mehr darüber nach, dass Gott uns erziehen will, wenn wir dulden müssen. Und darüber spricht der Hebräerbrief in Kapitel 12 mit klaren Worten: Ihr habt den Trost vergessen. Es waren auch vergessliche Leute. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch spricht: Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Er erzieht einen jeden Sohn, den er annimmt. Gott geht Erziehungswege mit seinen Leuten. Und dieser Weg der Flucht vor Saul war ein Erziehungsweg Gottes für David. Das hat er sicherlich auch immer wieder so gedacht in der Vergangenheit, aber jetzt hatte er das offensichtlich vergessen. und war Gott aus der Schule gelaufen. Gehen wir noch einen Schritt weiter in diesem Zusammenhang der Vergesslichkeit und auch der Gedankenlosigkeit. Wir denken auch nicht immer daran, dass wir erwählt sind, und zwar bevor Gott überhaupt diese Welt geschaffen hat. In Christus Jesus. Christus ist eigentlich der Erwählte Gottes, der erwählte Knecht Gottes. Wir lesen das im Alten Testament. Und in ihm, in unserem Stellvertreter, sind wir erwählt worden vor Grundlegung der Welt, sagt die Schrift, also bevor Gott diese Welt geschaffen hatte, hat er seine Hand auf uns gelegt. Er hat uns erwählt. Zuvor ersehen, so sagt Paulus in Römer Kapitel 8, in den Versen 30 folgend. David vergaß also, dass Gott ihn zum König erwählt hatte. Und wir haben vor längerer Zeit einmal eine wichtige Predigt über diesen Abschnitt gehört hier. Hätte David daran gedacht, so hätte er sich gesagt, der mich zum König erwählt hat, ist auch in der Lage, mich auf den Thron zu bringen. Die Lehre von der Erwählung in Christus Jesus ist ein enormes Stärkungsmittel in Zeiten der Anfechtung. Leider in unserer Zeit immer wieder ein Zankapfel. Es wird mehr darüber gestritten, als dass man sich an dieser wunderbaren Wahrheit der Heiligen Schrift erfreut und dass sie uns im Glauben stärkt und festigt. Sie zieht uns den Boden der Eigengerechtigkeit unter den Füßen weg. Da haben wir nichts mehr. Das möchte der Mensch nicht. Er möchte selbst noch etwas in der Hand haben, was vor Gott gilt. Aber wenn wir wissen, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, ohne unser Verdienst und Würdigkeit, ohne dass wir in irgendeiner Weise etwas an Würdigkeit in uns selbst vorzubringen hätten, dann ist das eine wunderbare Angelegenheit. Und die Frage, die man sich auch schon mal stellen sollte, ist, wer hat denn bei uns eigentlich den Anfang gemacht? Heilsgewissheit ist ja nur da möglich, wo ich davon ausgehen darf, dass nicht ich den ersten Schritt gemacht habe auf Gott zu, sondern dass er den ersten Schritt gemacht hat auf mich zu. Ähnlich sagt es auch Johannes in seinem Brief. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und der Herr Jesus sagt, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Es geht also alles von Gott aus. Er ist der, der den Anfang gemacht hat, schon vor Grundlegung der Welt und dann natürlich auch nach seinem ewigen Ratschluss in Kreuz und Auferstehung des Herrn Jesus und dann in der Wirkung des Heiligen Geistes, indem er Menschen durch das Wort Gottes von der Sünde überführt und sie zum Kreuz hinführt, wo sie Vergebung haben für all ihre Schuld und Sünde, ihre ganze gesamte Gottlosigkeit. Der Unterschied zwischen dem Anfang, den Gott macht im Leben eines Menschen, oder schon gemacht hat, vor Grundlegung der Welt, in der Erwählung, und dem Anfang, den der Mensch macht, diesen Unterschied finden wir wunderbar vorgebildet in diesen beiden Personen, eines Isaak und eines Ismael. Isaak war der Sohn der Verheißung, von Gott gegebene Gnadenverheißung. Da kam alles von oben, auch wenn Gott Abraham und Sarah als Werkzeuge gebrauchte. Aber es war das Werk Gottes, und zwar ganz allein. Er war der Sohn der Verheißung. Bei Ismael sah das anders aus. Da hatte Abraham noch natürliche Zeugungskraft von sich aus. Da war nicht ein Wunder von oben geschehen. Und ebenfalls bei der Hagar, bei der ägyptischen Magd. Ismael ist ein Bild für den religiösen Menschen, und da geht alles vom Menschen aus und nicht von Gott. Isaak ist der Sohn, um es noch einmal zu sagen, der Sohn der Verheißung. Da geht alles von Gott aus. Die Tatsache, dass wir glauben können, ist ein Beweis dafür, dass Gott bereits vor Erschaffung dieser Welt die Hand auf uns gelegt hat und gesprochen hat, du bist mein, du gehörst mir, für Zeit und Ewigkeit. Kannst du das glauben? Ist das eine freudige Gewissheit in deinem Herzen? Bestätigt dir das der Heilige Geist, dass Gott schon bevor diese Welt geschaffen worden ist, ja bevor natürlich auch du geschaffen worden bist, das Licht dieser Welt erblickt hast, dass Gott schon da seine Hand auf dich gelegt hat und hat gesagt, du gehörst mir, du bist mein Eigentum, für das ich meinen Sohn am Kreuz hingebe, der dich dann erkauft hat mit seinem kostbaren, teuren Blut. Du bist mein, mein Eigentum, das ich niemals mehr verlieren werde, niemals mehr aus den Augen verlieren werde und auch niemals mehr aus meiner Hand herauslassen werde, für Zeit und Ewigkeit nicht. Und von daher dienen solchen Menschen alle Dinge zum Besten, alle Dinge, da ist nichts ausgenommen, auch eigenes Versagen nicht. Alle Dinge dienen denen, die Gott lieben, die er erkauft hat mit seinem Blut zum Besten und die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Lieber David, auch die Verfolgung durch Saul muss mit dazu beitragen, dass du das Ziel erreichst. Auch die Verfolgung durch Saul. In deiner ewigen Erwählung hast du die Garantie, dass Gott auf allen Wegen bei dir ist. Auf allen Wegen, wirklich? Auf allen Wegen? Dazu ein Wort aus 2. Samuel Kapitel 7. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und jetzt kommt es. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Und bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist. Auch in Ziklag? War Gott mit David in Ziklag? Ganz sicher. Auch in Ziklag. Eigene Wege sind für den Gläubigen sehr notvolle Wege, auf denen das geistliche Leben auf Sparflamme brennt. Doch es sind Wege, auf denen der glimmende Docht nicht erlischt. Gottes zurechtbringende Gnade begleitet uns und führt uns zum Ziel. Und sie bringt uns immer wieder zurecht. Wenn wir eigenwillige Entscheidungen getroffen haben, im Grunde genommen treffen wir solche Entscheidungen täglich. In ganz kleinen alltäglichen Dingen sind wir nicht immer in der Spur, oder? Ganz gewiss nicht. Gott muss uns also immer zurechtbringen. Und das gilt aber auch für die großen, schwerwiegenden Entscheidungen, die wir treffen und die unser ganzes Leben in eine ganz bestimmte Richtung hineinbringen können. Da haben wir zum Beispiel gerade den Bereich der Partnerwahl. Ja, welche großen Veränderungen kommen dann hinein in unser Leben, wenn man da eine bestimmte Entscheidung getroffen hat, die man auch nicht mehr rückgängig machen kann. Oder die Berufswahl. Das sind ganz, ganz wesentliche Dinge in unserem Leben. Und wenn wir dann eigene Wege gehen, ja was dann? Oder eigene Wege gegangen sind, was machen wir dann? Ist Gott dann nicht mehr mit uns? Doch, Gott ist auch auf diesen Wegen mit uns. Und sein Ziel ist es, uns zurechtzubringen, uns wiederherzustellen, uns zur Buße zu leiten und dann ganz neu seinen Segen über uns auszuschütten. Und vielleicht dann manchmal noch mehr, und jetzt sage ich mal etwas ganz Gewagtes, manchmal noch mehr, als wenn wir gehorsam gewesen wären und hätten nach seinem Willen gefragt. Kann das sein? Ist nicht das, was Gott für uns bereitet hat in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, nicht größer als das, was wir durch den Sündenfall verloren haben, das Paradies auf Erden? Ist das nicht größer, was Gott noch daraus macht? Aus diesem schrecklichen Geschehen, das uns in 1. Mose Kapitel 3 geschildert wird, das ist immer so. Rechne im Glauben damit. Gott kann dir die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, ersetzen. Zur Ehre Gottes, zu seiner Verherrlichung. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und das gilt auch für die richtigen Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir aber nicht in erster Linie zur Verherrlichung Gottes getroffen haben. Das ist ja immer wieder ein Wunderpunkt bei uns, ja, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir abwägen, was ist richtig, was ist falsch, aber dass wir aus den Augen verlieren, dass es bei all diesen Abwägungen in erster Linie darum zu tun ist, dass Gott verherrlicht wird in Christus. Nicht, dass wir bestimmte notvolle Folgen vermeiden, sondern dass Gott sich verherrlicht. Und wenn das nicht geschehen ist, wir haben eine rechte Entscheidung getroffen, die war durchaus nicht verkehrt, aber wir haben nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Es ging uns nicht in erster Linie um die Verherrlichung Gottes. Was machen wir dann? Buße tun. So war das bei Pastor Wilhelm Busch. Er kennt die Geschichte. Ja, als sein Vorgänger, Pastor Weigel, ihn darum bat, doch die Nachfolge anzutreten in Essen, in dieser großen Jugendarbeit, da hat Pastor Busch nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Er hat sich nur nach dem Willen von Pastor Weigel gerichtet, nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Die Folge davon war eine Katastrophe zunächst im ersten Jahr. Gott hat es ihm nicht gelingen lassen. Und dann ging ihm ein Licht auf. Du hast überhaupt nicht nach dem Willen Gottes gefragt. War das der Weg Gottes? Und da ging er mit seiner Not zu seinem Freund Pastor Christlieb. Und dann haben sie die Dinge vor Gott ausgebreitet, haben sich darunter gebeugt und gedemütigt, gesagt, Herr, vergib, dass ich da nicht nach deinem Willen gefragt habe. Und fortan war der Weg frei zu einer gesegneten Arbeit im Weigelhaus in Essen, über die Grenzen dieser Stadt hinaus. Und ich habe hin und wieder mal gedacht, vielleicht bin ich auch eine kleine Frucht davon, dass diese Menschen dort gebetet haben, für Menschen, für junge Menschen in Essen, wo ich ja geboren und aufgewachsen bin. Und so dürfen wir wissen, dass Gottes Gnade in Christus immer größer ist als unsere eigenen Wege. Das wollen wir uns dick unterstreichen, ja? Immer größer als unsere eigenen Wege. Der Herr Jesus hat uns am Kreuz auf Golgatha von all diesem Unglauben und von dem Denken bei uns selbst, wo wir Gott ausgeklammert haben, erlöst und befreit und gereinigt mit seinem kostbaren Blut. Schenkt uns frische Gemeinschaft mit ihm und übernimmt auch die Folgen der Sünde. Das ist groß, und zwar zu seiner Ehre. Ja? Nicht damit wir es leichter haben in erster Linie, sondern zu seiner Ehre. Alles andere ist dann sekundär, kommt dann auch noch in der Regel. Ja? Wie wir dann auch demnächst in Kapitel 30 sehen werden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du siehst uns und du kennst uns durch und durch. Und wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir auch aus dem Leben Davids lernen dürfen. Ja, selbst da, wo er eigene Wege gegangen ist, die dich verunehrt haben. Aber du hast ihn nicht verlassen. Du hast dich über ihn erbarmt, auch da, wo er dich und all seine deine wunderbaren Verheißungen vergessen hat. Und so bitten wir auch für uns um dein Erbarmen. Deine Gnade ist immer größer als all das, was unser Leben betrifft, immer größer und herrlicher. Dafür preisen wir dich. Amen.